Und in dieser Zeit eben, wo es nicht so ganz sicher war, ob es gelingen wird, ob wir beide Eltern werden können, war es einfach so extrem wertvoll und hilfreich und stärkend, dass ich mit meiner inneren Welt vertraut war, dass ich meinen Mentor hatte, mit dem ich arbeiten konnte, der mich eben auch auf der geistigen Ebene begleitet hat, wo ich mich stärken konnte, wo ich drauf gekommen bin, hoppla, da kommen ja plötzlich Ängste hoch, die mir gar nicht bewusst waren, ja, die ich einfach so abgetan hatte und so weiter, dass es eben nicht gelingen kann und. Ja. Im letzten Jahr, wie ich dann irgendwie überlegt habe, was wäre denn so eine Zielgruppe, eine Gruppe von Menschen, mit denen ich besonders gerne auch arbeiten würde, war das dann plötzlich da. Einfach weil ich so am eigenen Leib wirklich erfahren habe, wie wichtig das ist. Auch dass ich mal sagen kann, das macht mir echt Angst. Ja? Und das ist vielleicht unverhältnismäßig, aber das ist einfach da.
Folge 54. Im Gespräch mit Sandra zum Thema Kinderwunsch. Oft entsteht ein Business aus persönlichen Erfahrungen, indem wir zum Beispiel anderen etwas geben möchten, was wir selbst als hilfreich erfahren haben. Genauso ging es Sandra Heinzel-Machart, als sie ihr besonderes Programm aufgesetzt hat, in dem sie Frauen auf ihrem persönlichen Weg rund um das Thema Kinderwunsch begleitet. Sandra hat eine eigene Praxis in Wien für werteorientierte Persönlichkeitsbildung und Katharina spricht mit ihr in dieser Folge über den Begriff der geistigen Hebamme. Sie teilt mit uns ihre eigene Geschichte des Mama-Werdens und wir erfahren, was ihr besonders am Herzen liegt, wenn sie jetzt Frauen auf ihrem Weg zum Thema Wunschkind begleitet und mit welchen Methoden sie arbeitet. Und was das Ganze mit der Verantwortung für das eigene Leben zu tun hat, hörst du jetzt. Viel Freude dabei!
Willkommen bei den Quasselstripperinnen, der systemische Podcast von Katharina und Agnes und heute mit einem Interviewgast aus Österreich. Willkommen, Sandra. Hallo, Sandra.
Hallo, liebe Katharina.
Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Du bist geistige Hebamme, habe ich gehört. Magst du was dazu erzählen? Was machst du? Was tust du?
Ja, sehr, sehr gerne. Geistige Hebamme. Ich bin von der exakten Berufsbezeichnung Mentorin für wertorientierte Persönlichkeitsbildung. Und ich mag aber diesen Begriff der geistigen Hebamme, weil mich das in meiner Rolle so klar zeigt. Ja? Also schon mein Professor Uwe Böschemeier hat immer gesagt, wir sind eigentlich Hebammen. Das heißt, wir kreieren per se nichts Neues, sondern wir helfen das, was ohnehin schon da ist, in unserem Gegenüber, in die Welt hinauszubringen. Und im letzten Jahr wurde es dann konkret mit der geistigen Hebamme, weil ich nämlich im Rahmen eines Business Coachings an einem Kinderwunschprogramm gearbeitet habe. Das heißt, dass ich ganz spezifisch mit Frauen arbeiten möchte oder arbeite, die sich in der einen oder anderen Form mit dem Thema Kinderwunsch beschäftigen. Und da passt die Hebamme natürlich im doppelten Sinn.
Ja, das ist ein schöner Begriff. Ich habe ja selber für mich noch gar keine so eine genaue Bezeichnung gefunden. Vielleicht ist es auch ein Grund, warum ich noch gar nicht mit meinem neuen Business vor die Tür gegangen bin, tatsächlich. Also magst du sonst noch mal kurz über deinen beruflichen Werdegang was sagen? Weil das klingt jetzt so, als hättest du das, was du gemacht hast, diese psychologische Beraterin, irgendwann angefangen und bist dann auf den Begriff gekommen. Oder gibt es den schon länger? Also überhaupt, wie lange gibt es den denn schon?
Ja, nein, also tatsächlich die geistige Hebamme für mich, das ist letztes Jahr eben im Zuge meines Kinderwunschprogramms entstanden. Aber ich habe allerdings schon auch im zweiten Berufsweg, am Anfang war ich Kulturredakteurin im österreichischen Fernsehen, beim ORF. Und dann habe ich im zweiten Berufsweg sozusagen bei Uwe Böschemeier Mentorin für wertorientierte Persönlichkeitsbildung gelernt. Das ist ein logotherapeutisches, also ein sinnzentriertes Präventionskonzept. Er selber war ja Schüler von Viktor Frankl, dem großen österreichischen Psychotherapeuten und Psychiater. Und da ist da schon das erste Mal dieser Begriff der Hebamme gefallen, ja? Weil wir begleiten einfach Menschen, die mit dem einen oder anderen Thema zu kämpfen haben oder alleine jetzt irgendwie in einer Sackgasse stecken. Und helfen ihnen, ihre Antworten zu finden. Ja, also das ist immer ganz wichtig, nicht, dass ich sage, was man tun könnte oder so, oder was ich tun würde. Das kann ich jetzt einmal in der Diskussion mit einbringen, aber es geht darum, dass die Menschen selber ihre Antworten finden auf die Themen, mit denen sie es zu tun haben. Und deshalb ist der Begriff der Hebamme, finde ich, ein sehr schöner. Wenn ich so jetzt auch an eine Geburt denke, ja, das ist auch was eigentlich ganz Natürliches. Ich habe alles, was ich brauche, aber es ist ganz gut in der einen oder anderen Phase, wenn ich einen Profi habe, der mich unterstützt und sagt, komm, wir schaffen das, ja, oder einfach mich bei der Stange halten lässt.
Also ich finde das sehr spannend. Also ich sehe das so wie du zum Beispiel, dass wir, wenn wir mit den Menschen arbeiten, Klienten finde ich auch immer nicht so ein schönes Wort, bei uns einfach gängig, also wenn wir mit Klienten arbeiten, dann oder ich, dann klar sehe ich das so wie du, die Lösung liegt in uns selbst und wir helfen quasi dem Gegenüber, die Lösung in sich selbst auch zu finden. Das ist so ein bisschen wie, eine sagte mal immer so schön, eine Ausbilderin, naja, das ist so, man kommt irgendwie vom Weg ab, man ist durch irgendwas abgelenkt und zusammen finden wir den Weg zurück auf den Weg des Klienten, also seinen Weg einfach fortzusetzen. Manchmal gibt es Verwirrungen, ja auch bei mir persönlich zum Beispiel, dann habe ich mir ja auch Hilfe geholt und dann ist es sozusagen auch nur möglich zusammen im kreativen Prozess. Also alleine ist es oft einfach schwierig, habe ich die Erfahrung gemacht. Was ist das Geistige für dich? Also das mit der Hebamme verstehe ich, dass sozusagen dem anderen wieder geholfen wird, auf den eigenen Weg zu kommen. Warum geistig? Für mich nicht nur was Geistiges oder vielleicht haben wir auch eine unterschiedliche Vorstellung von Geist. Für mich ist das sozusagen alles. Ich würde mich persönlich jetzt gar nicht auf das Geistige so konzentrieren oder mich darauf einfach nur vielleicht auch einschränken. Ich weiß es nicht. Was ist für dich das Besondere an dem Geistigen?
Geistig meine ich im Sinne, wie es Viktor Frankl verwendet hat. Also er hat ja von der geistigen Dimension des Menschen gesprochen, wo einfach unsere Gestaltungskraft drinnen liegt. Ja, das Geistige, das in uns ist, aber auch größer als wir sind. Und der Geist, der auch nicht krank werden kann. Ja, also da liegen alle meine Potenziale, da liegen die Werte, da liegt alles Stärkende drinnen. Und da kann ich mal den Zugang dazu verlieren. Ja, ich kann einmal das Gefühl dafür verlieren, dass ich mutig sein kann oder dass ich wertvoll bin. Das kann alles passieren. Aber deshalb ist es trotzdem da. Ja, und geistig, eben um diese Ebene zu betonen, zu sagen, da in diesem geistig Unbewussten, ja, aber auch im Bewussten, da liegt die Kraft, die uns gestalten lässt. Da kann ich frei sein, da kann ich meine Motivation herbekommen. Da ist der Weg, ein sinnvolles Leben zu führen. Ja, da bin ich in meiner Kraft und da kann ich immer, immer, immer andocken. Das wird immer da sein, wenn ich mich darauf ausrichte. Und insofern ist die geistige Dimension einfach der Ort, wo ich diese Hilfe, von der ich gesprochen habe, das, was in mir drinnen ist, einfach immer finden kann. Das hat selbstverständlich Einfluss auf meinen Körper und auf meine Psyche, das ist überhaupt keine Frage. Ja. Aber es sind einfach diese drei Dimensionen, von denen die geistige einfach die ist, die immer heil sein wird und die, wo die größte Stärke drinnen liegt.
Also ich teile auf jeden Fall dein Verständnis von dem, was du beschrieben hast. Für mich klingst du wie eine spirituelle Hebamme. Also ich habe das jetzt so verstanden, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass es einen Kern gibt, der heil ist, auf den wir alle Zugriff haben. Sowas vielleicht eine Ursprungsidee oder eine Ursprungsenergie oder irgendwas in uns, was wirkt, unabhängig von dem, was auf uns zugekommen ist oder was für äußere Erfahrungen wir gemacht haben oder auch innere, also auch emotionale, sondern es gibt irgendetwas in uns, was ganz ist und auf das wir immer zurückgreifen können. Habe ich das richtig verstanden?
Total, ja. Und insofern, ich würde sagen, die Spiritualität gehört da natürlich dazu, ja. Aber es ist, die geistige Dimension ist eine spezifisch menschliche. Also das ist wirklich das, wir Menschen sind die, die reflektieren, ja. Wir Menschen suchen den Sinn des Lebens. Das ist einfach alles, was mit menschlich-existenziellen zu tun hat, liegt da drinnen.
Okay, dann verstehe ich das schon so, dass du sozusagen eigentlich den Verstand mit einziehst, also alles, worüber wir nachdenken können. Können wir auch anders sehen? Ist es dann das, was dieses Geistige ausmacht?
Es ist beides. Es ist der Verstand und die Intuition und das Gefühl. Ja? Und so richtig gut wird es dann, wenn die beiden Ebenen das Gleiche wollen, sozusagen, und das Gleiche sagen. Wir kennen das alle, dass wir unsere Vernunft sagt uns, naja, nein, wir müssen jetzt schon noch da durchbeißen in der Situation, sei es ein Job oder eine Beziehung oder egal was, ja, weil, ja, das ist schon okay oder wie auch immer. Und unser Herz schreit die längste Zeit raus da. Und wenn ich dann einfach diese beiden Dinge zusammenbringe, ja, wenn mein Verstand, das Kognitive sozusagen mit dem Emotionalen zur selben Schlussfolgerung kommt, dann gehen wir auch ganz stark aus dieser Situation heraus. Dann geht es auch nicht mehr um Rechtfertigen oder um Zweifeln. Da ist es einfach ganz klar vor uns, was zu tun ist, weil wir wissen, das ist für uns richtig. Das mag manchmal trotzdem zu einer schmerzhaften Trennung führen. Letztlich ist es aber unser richtiger Weg. Und deshalb ist diese Arbeit so schön, weil es uns dann gelingt, den Kopf und das Herz sozusagen zusammenzubringen und auch das Bewusste und das Unbewusste, weil das Unbewusste oft Dinge schon viel früher weiß als das Bewusste und viel klarer hat, ja, und ganz unmittelbar zu uns spricht, wenn wir hinhören.
Also ich bin ganz bei dir. Das verstehe ich. Ich habe auch tatsächlich so eine Art Leitspruch für meine Arbeit entwickelt. Wenn du fühlst, was du denkst, kannst du handeln, wie du willst. Und das höre ich da jetzt so ein bisschen raus. Und das ist ja diese Zusammenarbeit von Gefühl und Verstand. Und erst dann gibt es die Energie, den richtigen Schritt zu tun. So habe ich das jetzt verstanden.
Ja, ganz genau.
Ich kenne diesen Viktor Frankl. Ich habe tatsächlich viel von ihm gehört. Es gibt ja auch ein Buch. Ich habe aber tatsächlich gar kein Hintergrundwissen. Ich habe mich damit jetzt noch nicht beschäftigt, was sozusagen, wie er das ausdrückt. Und wenn du sagst, geistige Hebamme, und du verstehst das so als übergeordnete Instanz oder Quelle, die angezapft werden kann, vielleicht eben auch das Unbewusste. Es ist vielleicht einfach nur eine Bezeichnungsfrage. Sehe ich an sich, dass wir auf jeden Fall dasselbe meinen. Ich finde es immer nur so interessant, dass es einen anderen sprachlichen Ausdruck dafür gibt. Mhm. Also ich höre schon heraus, dass du das ja für dich schon an sich jetzt sehr präzisierst hast.
Ich habe vielleicht einen schönen Begriff oder da, wo wir uns begegnen können. Viktor Frankl hat nämlich gesagt, dass die geistige Dimension Himmelswurzeln hat. Ja, also das ist der große Unterschied zur Psyche und zur Physis, die beide an die Erde gebunden sind und dort verwurzelt sind. Aber die geistige Dimension hat Himmelswurzeln. Einfach auch, um zu zeigen, die kommt von woanders her. Und wir sind da Teil von dem Ganzen. Aber deshalb ist sie auch unverwundbar. Deshalb kann sie nicht krank werden, weil sie von woanders kommt. Ja, natürlich kann ein Körper krank werden. Und natürlich kann eine Psyche krank werden. Aber der Geist eben nicht. Und das ist der große Unterschied. Aber sie sind drei Teile von unserem Menschsein und spielen zusammen. Ja? Wir kennen das, dass der Körper irgendwann, wenn wir nicht auf unseren Bauch hören, ja, irgendwann reagiert der Körper und beschert uns irgendwelche, ich weiß nicht, Gastritis oder irgendwelche anderen Dinge, einfach um zu sagen, kannst du bitte, mir tut da was weh, hörst du bitte her, ja? Passt du auf mich auf und so. Also es hat unmittelbar miteinander zu tun. Es geht einfach um die Quelle von dem, was mich stärken kann. Und eine der wichtigsten Aspekte von dieser Arbeit, die Frankl sozusagen eingeführt hat mein Professor Böschemeyer auch übernommen hat, ist dieses, ich als Mensch, ja, habe in meiner Verantwortung, auf die Situationen zu reagieren, in die das Leben mich wirft. Ja? Also es bringt nichts, wenn ich sage, warum ich, wenn ich sozusagen die Frage ans Leben stelle, sondern das, worum es geht, ist, wie beantworte ich denn die Fragen, die mir das Leben stellt? Also nicht umgekehrt. Er hat gesagt, es ist die Verantwortung des Menschen, zu seinem Leben Stellung zu beziehen. Und ich meine, Das Buch, von dem du gesprochen hast, nehme ich an, ist dieses Trotzdem Ja zum Leben sagen, das irgendwie so weltweit, ich weiß nicht wie viele Millionen Mal verkauft, übersetzt und so worden ist, dass er geschrieben hat aus seinen Erfahrungen aus dem KZ und so weiter. Ja. Er hat das auch selber gelebt, diese Überzeugung. Er hat ja in den grausamsten, dunkelsten Stunden der Menschheit hat er entdeckt, dass er trotzdem eine gewisse Freiheit behält, weil er es entscheiden kann, wie er jetzt denkt. Und einer der beeindruckendsten Momente für mich in diesem Buch war, wie er beschreibt, diesen sinnlosen Marsch, wo sie halt losgeschickt worden sind, zum Teil barfuß, zum Teil in fast kaputten Schuhen, um auf gefrorenem Boden irgendwelche Gräben zu graben. Zutiefst sinnlos. Ja? Und was hat er gemacht? Er hat in der Zeit sich an seine Frau erinnert und hat sich das Bild von ihr hergeholt und hat in diese Liebe hineingespürt und hat so gemerkt, so Wahnsinn, was für ein Geschenk, dass diese Frau in meinem Leben ist oder war. Ja? Wusste er nicht, ob er sie wieder sieht. Und das ist natürlich die Freiheit, die ihm geblieben ist. Die konnte ihm niemand verwehren. Und deshalb ist er sehr glaubwürdig, wenn er sagt, wir sind auch in den engsten Situationen frei zu entscheiden, was mache ich jetzt?
Das ist ein schönes Beispiel. Da habe ich übrigens auch voll Gänsehaut bekommen. Das für mich auch nach Selbstwirksamkeit klingt. Also selbst wenn es noch so auswegslos erscheint, wir können auf uns selbst Einfluss nehmen, wie wir die Situation für uns auch anders gestalten können. Und wenn es nur ein anderer innerer Gestaltungsprozess ist, wenn ich im Außen auch nicht viel ändern kann. Das erinnert mich gerade auch noch an irgendeine Szene, wo es auch darum ging, in einem Buch. Und wenn ich bestimme, wie ich atme, also das ist das Allerletzte, also wenn gar nichts mehr geht, aber ich habe Einfluss darauf, wie ich meinen Körper noch versorge. Es wird dann vielleicht immer alles klein und eng. Und doch gibt es auch diesen engen Spielraum, den ich habe. Ja. Ist auch gerade noch mal schön für mich, dass wir natürlich in der Hand haben, wie wir darauf reagieren. Und doch geht es mir ja mir so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir gibt es oft Situationen, da wünsche ich mir halt, dass ich anders reagiert hätte. Aber ich bin dann emotional so gepackt, dass ich das einfach nicht so kann, wie ich mir das erhofft hätte und deswegen ja die ganze Arbeit gemacht habe, ja, weil ich dann gemerkt habe, irgendwie habe ich nicht den Einfluss, den ich gerne hätte. Also auch auf mich selbst natürlich, ne?
Ja, ja. Also wir haben ja auch, um es so zu formulieren, wir haben ja auch die Freiheit, uns gegen uns zu entscheiden im extremsten Fall. Ja, das ist ja auch. Wir können auch entscheiden, die Gelegenheit nicht beim Schopf zu packen, wenn wir wieder mal in einer Situation drinnen sind und sagen, schon wieder, ja. Ich kann ja entscheiden, trotzdem weiterzumachen wie bisher, in der absurden Hoffnung, dass der alte Weg mich doch irgendwie an ein neues Ziel führt. Ja, das ist so. Da sind wir frei. Aber um vielleicht auch weniger dramatische Beispiele herzunehmen, deshalb, es gelingt halt auch Menschen, die einen holprigen Start ins Leben hatten, zum Beispiel. Ja, wenn es hat mich zum Beispiel extrem beeindruckt, Paulo Coelho, da habe ich mal war ich bei einem Gespräch dabei, wo er gesagt hat, ein sehr schwerer Start. Eltern, die nicht zurechtgekommen sind mit ihm, ja, in die psychiatrische eingewiesen haben und so weiter. Ja. Und dann auch als junger Mann. Es ging weiter. Es waren ganz viele Ungerechtigkeiten, die ihm widerfahren sind. Und dann sagt dieser Mann, so, und jetzt habe ich mich entscheiden können, entweder mache ich alle, die mir Unrecht angetan haben, dafür verantwortlich, dass mein Leben nicht gelingt. Hätte ich machen können und das hätten wahrscheinlich die meisten gesagt, kann ich echt gut verstehen. Aber das wollte ich nicht. Und ich dachte, davon habe ich nichts letztlich. Ja? Also ich nehme mein Leben selbst in die Hand und allen Widrigkeiten zum Trotz werde ich alles dran setzen, ein gutes Leben zu führen. Und darum, das ist genau diese Entscheidung, von der ich spreche. Ja, dass ich eben nicht die Verantwortung oder die jemandem anderen gebe für mein Leben.
Ja, unbedingt. Das ist ja auch eine Freiheit. Also das bringt uns ja auch raus aus auch einer gefühlten Abhängigkeit. Und wie hast du jetzt die Kurve für den Kinderwunsch bekommen? Wenn ich jetzt das verstehe, was du gesagt hast, hast du gesagt, okay, das ist ja auch eine Situation, in die man dann gerät und die es dann zu beantworten gilt. Jetzt kommst du ja ins Spiel, wenn es nicht in Erfüllung geht, ne? So.
Genau. Ich will sagen, ich bin ja auch bei Weitem nicht so abgeklärt, wie das jetzt klingt. Das ist so meine Basis, von der aus ich arbeite. Natürlich tappe ich auch in Fallen und bin auch manchmal am Zweifel, gar keine Frage. Eben alles zutiefst menschlich. Mein Mann und ich haben einen wunderbaren, bald 6-jährigen Sohn. Und ich habe in der Zeit, wo es eben, ich war fast 40, wie ich schwanger geworden bin. Und in der Zeit hatte ich schon das Glück, die werteorientierte Persönlichkeitsbildung zu kennen. Und in dieser Zeit eben, wo es nicht so ganz sicher war, ob es gelingen wird, ob wir beide Eltern werden können, war es einfach so extrem wertvoll und hilfreich und stärkend, dass ich mit meiner inneren Welt vertraut war, dass ich meinen Mentor hatte, mit dem ich arbeiten konnte, der mich eben auch auf der geistigen Ebene begleitet hat, wo ich mich stärken konnte, wo ich drauf gekommen bin, hoppla, da kommen ja plötzlich Ängste hoch, die mir gar nicht bewusst waren, ja, die ich einfach so abgetan hatte und so weiter, dass es eben nicht gelingen kann und, und. Ja. Im letzten Jahr, wie ich dann irgendwie überlegt habe, was wäre denn so eine Zielgruppe, eine Gruppe von Menschen, mit denen ich besonders gerne auch arbeiten würde, war das dann plötzlich da. Einfach weil ich so am eigenen Leib wirklich erfahren habe, wie wichtig das ist. Auch, dass ich mal sagen kann, das macht mir echt Angst. Ja? Und das ist vielleicht unverhältnismäßig, aber das ist einfach da. Und das sind ja oft Gedanken, die man nicht gerne mit seinem Partner teilt oder seinem Frauenarzt sagt oder. Ja? Und wenn dann jemand da ist, der sagt, ich höre zu, dafür bin ich da. Ja? Da finde ich einfach, dass da so viel Kraft liegt und so viel Hilfe liegt, die oft einfach nicht genutzt wird, weil Frauen das gar nicht so klar haben, dass das eben auch so ein essentieller Teil in dieser Phase sein kann.
Magst du teilen, welche Ängste das genau waren?
Ja, gerne, weil ich tue es ja auch im Rahmen von meinem Programm. Ja, vor allem voran dieses, jetzt ist es zu spät, jetzt hast du es übersehen, jetzt bist du bald 40, ja, und jetzt kommst du daher mit, jetzt will ich noch schwanger werden, jetzt ist vorbei, das war die größte Angst. Und dann einfach auch ich habe in meiner Familie, im näheren, weiteren Kreis waren genug Frauen, für die es schwierig war, ein Kind zu bekommen oder die auch mal ein Kind verloren hatten und so weiter. Also wo ich auch gemerkt habe, auch das sitzt, ja, auch wenn es nicht meine Erfahrung war, aber die Erfahrung innerhalb einer Familie oder bei nahen Freundinnen oder auch Klientinnen, mit denen ich ja da schon gearbeitet hatte, das sitzt auch, ja? Das ist ja irgendwo gespeichert und da gibt es dann diesen Teil in uns, der, also in unserer Arbeit nennen wir ihn den Gegenspieler, also das ist diese Stimme, die uns klein halten will, die uns einreden will, dass wir eben nicht gut genug sind, dass wir es nicht verdient haben, dass wir nicht wertvoll sind und so weiter, und der dockt da natürlich dann an und flüstert mir genau diese Sätze zu. Und wenn ich das nicht weiß oder wenn ich dem nichts entgegensetze, dann arbeitet das in mir und ich kriege es nicht mal mit und kann aber massiven Einfluss haben auf den Kinderwunsch.
Mhm. Das heißt, du konntest für dich klären, so habe ich das jetzt verstanden, dass du gemerkt hast, okay, es gibt tatsächlich neben dem Kinderwunsch auch noch einen Part, der sagt nein.
Genau, ja.
Das hört sich jetzt auch an wie so ein innerer Teammitspieler, ne? Also der Gegenspieler ist ja auch so an sich, oder der innere Kritiker wird er ja auch manchmal genannt, eine Stimme in uns, die sich gegen uns wendet, wie du das ja eben auch schon gesagt hast. Magst du erzählen, was da passiert ist? Also du hast das dann im Gespräch, bist du mit dem in Kontakt gegangen und was ist dann passiert?
Also das ist mir noch wichtig zu sagen, der Gegenspieler hat diese Stimme, naja, das wird nichts. Ja? Also das heißt, er setzt natürlich an einem wunden Punkt an, aber, und das ist essentiell, er sagt nicht die Wahrheit. Also nur weil diese Stimme in mir sagt, es ist zu spät, heißt nicht, dass es stimmt. Aber es spricht einfach eine Angst an. Das triggert natürlich extrem. Ich kann es am besten erzählen, das mache ich sehr gerne. Wir arbeiten eben mit sogenannten Wertimaginationen. Das heißt, das sind bewusste Wanderungen ins geistig Unbewusste. Man kann sich irgendwie vorstellen wie ein Traum, einen Traum, den man erlebt, aber im wachen Zustand. Und ich war da eben auf einer Wiese. Und es war sonnig und es war gute Stimmung und so, wie ich mich zu diesem Zeitpunkt eigentlich gefühlt hatte. Und auf dieser Wiese saß ein kleines Kind. Und ich habe mich noch gefreut und mir gedacht, oh, wie schön. Ja, also irgendwie doch eine, es war totale Zukunftsmusik, aber es war einfach schön, dass es da war, auch in meiner inneren Welt. Und dann hat sich dieses Kind umgedreht und sich gezeigt wie ein, man kennt das von so Horrorfilmen, ja, das war so ein mit Augen, die nur schwarz waren, also die keine Pupillen und so hatte, ja, und hat mich ausgelacht. Und das heißt, das war einfach eine Ausdrucksform dieses Gegenspielers. Und dieses Kind hat gelacht und das ging mir durch Mark und Bein. Und dann hat er mich angeschaut und gesagt, jetzt willst du mich haben, jetzt ist es zu spät. Und ich kriege heute noch Gänsehaut, ja, wenn ich das erzähle, weil mich das so erschüttert hat, weil ich einen Moment ihm wirklich geglaubt habe, dass es zu spät ist. Und in diesen Bildern ist es natürlich so, da hat man so ganz unmittelbar ein Gefühl dazu. Und jetzt gibt es eben, und das ist eben das Wertvolle, es gibt diese stärkenden Kräfte. Ja, diese man kann auch da dann mit unseren Werten so direkt in Kontakt treten. Wir nennen sie die Wertgestalten. Ja, also das sind dann diese Kräfte in uns, diese Potenziale, mit denen wir dann in Kontakt treten können und die uns dann gerade in so einer Situation helfen. Und da kamen eben das waren damals meine Verbündeten, ja, also das ist die pure Lebensbejahung in uns. Das ist dieser Teil in uns, der weiß, das Leben gelingt. Und also ich meine jetzt nicht das Leben meines damals noch ungeborenen Kindes, sondern mein eigenes. Ja, so dieses ganz tiefe Ja zum Leben, das ich in mir habe. Und die haben mich da rausgenommen und mir gezeigt, du, das ist der Gegenspieler, der sagt nicht die Wahrheit, und haben mich wieder auf meinen Weg zurückgeführt. Das habe ich nur bewusst gehabt, weil ich diese Möglichkeit dieser Wanderung hatte. Ja, sonst hätte der innerlich ganz im Unbewussten sozusagen mich ausgelacht und hätte seine Wirkung nicht verfehlt, aber ich hätte es nicht so schnell gemerkt wie durch diese Form der Arbeit.
Wow, also das klingt sehr berührend, also auch, wo du das erzählt hast mit dem Kind, da hatte ich auch kurz Gänsehaut. Das klang jetzt so, als hättest du eine Sitzung gehabt und es klang so wie so eine geführte Meditation. Oder es gibt ja auch diese trance-induzierten Reisen, wo du halt so im Wachbewusstsein bist, ne, hast die Augen zu und wirst dann gefühlt und kommst an Orte, wo du dann auch in Kontakt mit den inneren Stimmen kommen kannst. Mhm. Und war das so? Also so wie du das beschreibst, bist du einmal hin und hast so eine geführte Reise gemacht und dann war gut.
Na, dann war diese Situation gut, ja. Wäre schön, wenn es mit einmal getan wäre. Ja, es ist geführt, also gerade wenn es so um ganz, ganz starke Lebensthemen geht, ist es immer gut, das geführt zu machen. Ja, da bin ich eben genau, das ist mein Einsatzort als geistige Hebamme, dass ich dann auch, ja, also das heißt, das ist der Klient, der immer genannt, macht dann die Augen zu und ich führe ihn dadurch. Also das heißt, ich mache ihn aufmerksam auf Dinge, ich stelle Fragen und er schaut sich da um in dieser Welt, ja, die genauso ja wirklich ist wie unsere Realität da draußen, nur eben auf einer anderen Ebene. Und ich mache ihn auf Dinge aufmerksam oder sie. Und wichtig ist, dass wir auch im Gespräch sind. Also es hat nichts mit Trance zu tun, es ist ganz, ganz bewusst, aber eben in dieser inneren Welt drinnen. Das heißt, ich warte, dass diese Bilder entstehen. Es ist nichts Eingebildetes, sondern Ausgebildetes, ein massiver Unterschied. Und das klingt jetzt vielleicht mysteriöser, als es ist, aber ich sage immer so als Beispiel, stell dir mal einen Delfin vor. Und wir haben sofort eine Idee von einem Delfin, wie der da im Wasser herumspringt. Die meisten Leute fangen an, haben so ein Lächeln plötzlich im Gesicht. Ja? Und zu dem Bild haben wir ein Gefühl. Und darum geht's, ja, da hinschauen und vor allem hinspüren. Was löst denn dieses Bild in mir aus? Was will es mir denn sagen? Warum ist es denn da? Und da gibt es Symbole, die klar sind. Also, dass ein Hai zum Beispiel nie ein Kuscheltier ist, ist klar. Ja? Aber geht vor allem darum, wirklich, es ist phänomenologisch. Das heißt, es ist wirklich hinschauen, hinspüren. Was sagt es mir? Weil eine Schlange zum Beispiel ist nicht immer eine Schlange. Also ist nicht immer, hat nicht, ist immer eine Schlange schon, aber hat nicht immer die gleiche Ausstrahlung. Das kann auch was Gutes sein, zum Beispiel und so. Ja, also wirklich sich dem aussetzen und vor allem berühren lassen von dem, was die innere Welt zu sagen hat.
Okay, jetzt verstehe ich auch nochmal die geistige Hebamme. Du führst als geistige Hebamme in die innere Welt. jetzt verstehe ich das. Jetzt habe ich den, für mich jetzt, ja. Vielleicht wussten andere das schon schneller. Aber jetzt habe ich den Bezug, ja klar, das machen ja Agnes zum Beispiel und ich ja auch sehr gerne. Ich glaube, es gibt verschiedene Methoden. Neulich hatten wir zusammen gearbeitet, da tauchte plötzlich der Wolf auf und stand dann für Weisheit. Also das ist, glaube ich, das, was du meinst. Ja, es tauchen dann Symbole auf und dann denken wir vielleicht beim Wolf, oh Gott, an Gefahr oder was auch immer, aber der stand dann zum Beispiel für Weisheit. Und dann geht es dann weiter. Also ich tippe mal, du befragst sie dann ja auch oder lässt sie dann in Kontakt miteinander treten oder wie geht es dann bei dir weiter?
Also ich stelle ganz oft so Fragen, so was strahlt es denn aus, das Symbol? Ja? Und ist da noch was? Und ist da noch was? Ja? Oft ist es dann, natürlich muss man auch aufpassen, dass es nicht zu irgendwelchen Projektionen kommt, ja? Weil ich ein Bild sehe und irgendwie automatisch davon ausgehe, dass, keine Ahnung, es sich jetzt um was Aggressives handelt oder so. Dann ist es auch einfach immer gut, auch zu sagen, so quasi auch die inneren Augen zuzumachen und hinzuspüren. Es geht um das Spüren. Am Anfang haben wir darüber gesprochen, auch zu lernen, dass ich meiner Intuition, meinem Gefühl zutiefst vertrauen kann. Ja, da sehe ich oft etwas und sage, ich kann nicht sagen, woran es liegt, aber es macht mir keine Angst, dieser Bär zum Beispiel oder was auch immer. Ja. Und wenn ich hinspüre, merke ich zu Recht, es macht mir keine Angst, es muss mir keine Angst machen, weil es was zutiefst Mütterliches hat und. Ja. Also dieses, das Lernen der eigenen Intuition, dem eigenen Gefühl wieder zu vertrauen, und sich dadurch stärken zu lassen, ja, und sich aber auch eben nicht in die Irre führen zu lassen, Dinge nicht übersehen. Und das ist in der inneren Welt halt oft leichter als in der äußeren, weil in der inneren Welt Dinge einfach oft stärker auf den Punkt gebracht sind, weil wir eben auch dort in einer Situation sind, auch wenn ich bei Bewusstsein bin, aber ich versuche, so gut es geht, den Verstand pausieren zu lassen, das heißt wirklich dort zu sein, im Moment zu sein, so wie Kinder das so toll können, ja, die können ja super im Moment, die sind versunken in ein Spiel oder in ein Buch oder was auch immer und sind ganz dort und darum geht es, das auch immer wieder zu lernen, in einem Moment zu sein und den ganz wahrzunehmen und die Geschenke zu entdecken, die da drinnen stecken können und die Weisheit. Und die geistige Hebamme, ja, ich begleite Menschen in Werteimaginationen, aber es geht auch eben um ein dichtes Gespräch. Frankl hat vom sokratischen Dialog gesprochen, also wirklich bei einem Menschen zu sein und ihm im Gespräch weiterzubringen. Und das Dritte ist, wir arbeiten auch mit dem sogenannten Enneagramm, das ist eine Typenlehre, die tausende Jahre alt ist und die auch der Professor Böschelmeier wertorientiert interpretiert hat, also auch eben, um hinzuschauen, was sind denn meine typischen Stärken? Auch meine typischen Schwächen, aber vor allem, was sind meine typischen Stärken? Und diese drei ergeben das Gesamtpaket. Es sind also die Wertimagination, das ist das ganz Spezifische dran, weil das gibt es in der Form nur bei uns quasi, nämlich dieses wirklich mit den Werten, mit den Wertgestalten zu arbeiten, diese geführten, bewussten Wanderungen. Imaginationen gibt es ja auch in den verschiedensten Varianten, aber so wirklich diese Imaginationen, wo ich auch aktiv eingreife ins Geschehen. Ja, also das ist eben auch wieder die Fortführung von dem, was Frankl gesagt hat. Ja, ich bin nicht dem Schicksal als Spielball ausgeliefert, überhaupt nicht. Ja, dass ich kann entscheiden, dass ich es so tue oder dass ich das so sehe. Tatsächlich habe ich aber eine enorme Gestaltungskraft und das zeigt sich eben auch in der Art, wie wir eben im geistig Unbewussten arbeiten mit den Wertimaginationen.
Nee, das klingt jetzt sehr stärkend. Also das so, dass du dich auch sehr darauf konzentrierst, die Ressourcen wieder zu aktivieren, die da sind in deiner Arbeit.
Genau, ja.
Mich würde jetzt nochmal interessieren, für alle, die auch zuhören und auch dieses Kinderwunschthema haben, gibt es sozusagen Gemeinsamkeiten oder hast du schon sowas feststellen können? Ich sage jetzt mal, gibt es immer eine bestimmte Angst, die auftaucht? Hast du sowas schon entdeckt oder ist das tatsächlich super individuell und es gibt einen super kleinen gemeinsamen Nenner oder vielleicht gibt es auch keinen?
Also es ist beides. Ja. Es ist super individuell natürlich, weil es ganz stark mit der Lebensgeschichte zusammenhängt, weil es natürlich auch mit den ganzen medizinischen Fakten zusammenhängt. Es sind einfach zwei Menschen, kommen da zusammen und mit damit zwei Lebensgeschichten und zwei Pakete von Glaubenssätzen und Erfahrungen und was auch immer und auch Persönlichkeits Entwicklungen oder eben noch nicht so starken Entwicklungen. Das, was der gemeinsame Nenner ist, wenn du so willst, ist, je mehr ich verstanden habe, dass alles, was ich brauche letztlich, ja, abgesehen von der medizinischen Ebene, aber dafür gibt es ja auch wieder Fachleute, in mir drinnen ist, dass ich merke, ich sollte einfach auf mich hören. Ja, ich kann dem vertrauen, was da in mir drinnen ist. Das ist der Gradmesser sozusagen. Weil auch ganz ehrlich, ja, das ist ja auch keine Garantie für die Erfüllung eines Kinderwunsches. Manchmal klappt es einfach nicht. Ja. Aber dann auch zu merken, da ist der Weg ja nicht zu Ende, sondern auch zu sehen, wie weit bin ich denn bereit zu gehen? Was ist denn für mich im Bereich des Möglichen? Ja, wenn ich jetzt nicht biologisch Mutter werden kann, aber denke ich an Adoption, denke ich an Pflegekinder oder ist das für mich dann gar keine Option? Und wenn ich dann vor der Tatsache stehe, dass ich so nicht Mutter werden kann, was bin ich denn dann? Ja, ich bin ja noch so viel mehr als Mutter oder eben nicht Mutter. Ja, also es ist einfach dieses Gesamtpaket, um das es geht. Und es lohnt sich immer, sich dem auszusetzen und das anzupacken. Weil ich sage auch immer, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, dass ich irgendwie im Ungewissen bleibe und in der Unklarheit über meine Person vor allem auch.
Ich habe ja nun 3 Kinder. Ich stelle mir das auch schwer vor, wenn ich diesen Wunsch jetzt habe und er geht nicht in Erfüllung und beschäftige mich nicht damit, dann wäre jetzt meine Fantasie zum Beispiel auch, da bleibt auch ein Stück unbearbeitete Trauer zum Beispiel. Oder es gibt ja auch viele Frauen mit Fehlgeburten, die dann danach aber auch keine Kinder mehr bekommen konnten. Es gibt ja viele verschiedene Schicksale. Genau, mein Bild ist halt einfach, dass dann vielleicht auch was bleibt. Egal, wenn du es nicht angehst, bleibt irgendwas zurück, was dich vielleicht immer innerlich beschäftigt.
Ja, ganz genau. Ja, also das meine ich auch damit, mit diesem, dass es unklar bleibt und so weiter. Ja. Weil wir kennen das von vielen Sachen, aber gerade wenn es um so ganz zutiefst intime, persönliche, emotionale Themen geht, ja, dass wir dann es abtun, ja, und sagen, naja, es ist eh super, weil mit einem Kind kann man dann eh so viel nicht mehr machen und so weiter. Also, dass man anfängt, es sich schön zu reden und ich bin, bitte nicht missverstehen, ich bin keine Verfechterin von setz dich hinein in deinen Schmerz, überhaupt nicht, ja, aber stell dich deinem Schmerz, stell dich dem, womit du zu tun hast, damit du Stellung beziehen kannst, damit du es einordnen kannst, ja, dass er eben nicht so wie du es angesprochen hast, so irgendwie im Stillen irgendwie brodelt und kocht und an einer anderen Stelle dann vielleicht rauskommt oder sich verkapselt und wehtut. Und deshalb finde ich es so essentiell, so wichtig, dass ich mir dann einen Profi nehme, ja, wo ich sage, da bin ich einfach, das ist ein geschützter Rahmen auch. Da darf ich mich auch mal, ich hoffe, das Wort ist okay, ich darf mich auch mal auskotzen.
Ja, unbedingt.
Ja, also, weil auch, natürlich kann ich auch mit Freundinnen und so weiter sprechen, aber irgendwann sagt man ja auch, ja, ich kann ja jetzt nicht immer ihr lästig sein und ich kann auch meinem Partner nicht zumuten, der kämpft ja auch mit seinen Gefühlen, dem kann ich ja jetzt nicht auch noch meinen Schmerz umhängen und so weiter. Ja. Und dann bin ich als geistige Hebamme da, ich bin auch ein Mensch, ich weiß, dass ich auch nicht, ich halte gut aus, wenn es schwer ist, ja, ich bin da auch, ich habe da auch wirklich ein offenes, geduldiges Ohr und ich sehe das auch als meine Aufgabe. Also so dieses, um einen Professor zu zitieren, gib mir mal, was dir wehtut. Ja, sprich's mal aus. Und im Aussprechen ist schon mal wieder viel Klarheit drinnen. Dann ist es erstens mal nicht mehr in mir drinnen und kocht da vor sich hin, sondern es liegt am Tisch. Mhm. Und dann schauen wir uns gemeinsam an, was machen wir jetzt damit.
Also das ist schön, dass du das nochmal so sagst. Gib mir mal das, was wehtut. Ich glaube, dafür haben wir manchmal keine Worte. Also ich kann mich jetzt ja nur auf mich beziehen. Dann bleibt der Schmerz bei mir manchmal diffus oder die Trauer oder der Ärger. Und erst im Gespräch, also tatsächlich auf so eine konkrete Frage, ja, was tut denn weh? Und dann kommt ja eher, weiß ich auch nicht vielleicht, ne? Oder aber wo tut es weh? Und dann entwickeln sich ja diese Bilder, jedenfalls bei mir. Oder eben auch bei meinem Gegenüber. Und dann ist es, glaube ich, genau das, was du sagst, wird es halt bewusster und dann können wir damit arbeiten. Also der Klient oder ich bei mir selber, wenn es sozusagen mit dem Gegenüber klarer wird, wo tut es denn weh und was ist es denn genau? Also sonst bleibt es, wie du sagst, halt so schön diffus. Und dann ist es vielleicht gar nicht die Wut, sondern nachher doch die Trauer oder die Angst, die rauskommt, was zuerst sich anders gezeigt hat. Mhm. Und im Gespräch erfahre ich dann, worum geht es denn eigentlich? Und das geht aber nur im Gespräch. Also ich finde auch persönlich ist es schwer, das immer mit sich selbst auszumachen oder da immer reinzufühlen. Meine Erfahrung ist auch, da geht es oft dann einfach gar nicht weiter.
Ja, ganz genau. Und das ist auch oft so, dass dann eben genau, dann ist so ein Gespräch wertvoll, wenn jemand sagt, das ist eh sinnlos, zum Beispiel. Und er sagt es einfach oder sie sagt es einfach, weil das jetzt gerade so, kommt einem, es liegt so auf der Zunge. Und zu sagen, ist es sinnlos? Ja? Also so einen Begriff dann nochmal aufzunehmen und hinzuhalten, ist es hoffnungslos? Was heißt es denn? Was willst du denn sagen, dieses Wort eigentlich? Also wirklich auch unter einen Begriff zu tauchen, den man auch einfach verwendet und zu merken, stimmt's? Oder ganz oft kommt dann so ein, naja, nein, das ist eigentlich nicht das richtige Wort. Und dann suchen wir gemeinsam das richtige Wort und das, worum es eigentlich geht. Und das, da bin ich ganz bei dir, das geht nicht allein. Also das geht, manchmal gelingt es uns, aber wenn es um so Dinge geht, die uns so an der Basis packen, da braucht es einfach Hilfe und Unterstützung. Mhm. Das finde ich auch.
Bist du denn nur für Frauen da? Also weil du gesagt hast, naja, Kinderwunsch, klar, betrifft ja oft erstmal die Frau, die es dann nicht werden kann. Und natürlich aber, wie du eben ja auch gesagt hast, in so einem Nebensatz, der Partner trauert ja vielleicht auch. Betreust du auch beide oder kommen bei dir hauptsächlich Frauen?
Also bislang waren es tatsächlich Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, aber es darf jederzeit auch ein Mann zu mir kommen. Ja? Oder es ist oft einfach auch, es geht ja dann auch in die Paar-Thematik hinein. Ja? Das ist, macht ja auch was mit der Partnerschaft und so weiter. Also das sind dann auch schon Momente, wo man natürlich auch den Partner auch dann mit einladen kann. Ob er es annimmt oder nicht, ist wieder was anderes. Aber und in meiner Praxis generell sind auch Männer, also das ist immer offen. Es war nur mal so der Ansatz, weil es natürlich vor allen Dingen jetzt in erster Linie mal die Frauen betrifft. Also Männer immer willkommen.
Und vielleicht ja noch für die, die jetzt uns zuhören und auch eventuell in Erwägung ziehen, dich mal anzusprechen. Bietest du Einzelsachen an oder wie ist deine Arbeitsweise? Machst du es alleine oder machst du es in Gruppen oder gibt es einen Wechsel?
Nein, also ich arbeite an solchen Themen, ist es Einzelarbeit. Ja. Ich finde immer so diese ganz persönlichen Sachen, da muss man einfach aufpassen in Gruppen, dass irgendwelche Grenzen nicht verletzt werden und so weiter. Also das ist Einzelarbeit. Das, was jetzt im letzten Jahr für mich dazugekommen ist, dass ich auch online arbeite. Ja. Und ich finde natürlich, es ist eine Alternative. Es ist in Präsenz immer schöner zu arbeiten. Aber ja, das hat uns das letzte Jahr, finde ich, auch gezeigt, dass online für vieles auch gut funktioniert und eben auch so Menschen zu begleiten geht und, finde ich, macht ja auch die Grenzen wieder weiter. Mhm. Ja, also ich habe auch mit Menschen jetzt zu tun, die zum Beispiel in der Schweiz oder in Deutschland sitzen und das wäre ja einfach nicht möglich, man kann nicht immer nach Wien kommen, so gern ich das habe, also willkommen, aber das ist halt, deshalb ist das online, ist für mich, da bin ich letztes Jahr hineingewachsen und bin sehr froh auch um diese Erfahrung, weil das war bis zu dem Zeitpunkt einfach so ein, nein, es war ausschließlich in der Praxis.
Naja, wir profitieren jetzt ja auch davon, ne? Wir sitzen ja auch in Deutschland und ne, in Hamburg ist ja von Wien auch nochmal wirklich weit weg. Das wäre ja sonst jetzt auch nicht möglich oder klar, es wäre auch möglich, ne, uns zu besuchen, aber es ist halt einfach aufwendig. Ja. Und deine Arbeit klingt ja auch so wertvoll und es ist ja auch schön, wenn das viele hören und sich angesprochen fühlen. Das klang jetzt hilfreich für mich. Also ich nehme jetzt mit, das ist ja so ein bisschen das, was Agnes und ich ja an sich im Podcast ja auch versuchen, dass wir uns nochmal diese Zeit nehmen, um bewusster über bestimmte Dinge eigentlich nachzudenken und einzutauchen. Mhm. Und in unserem Gespräch, manchmal, das wissen wir ja gar nicht, wo wir landen. Das ist ja auch nochmal schön bei dir, du weißt es ja auch nicht. Also das Kinderwunschthema ist ja auch sehr offen und die Betroffenen wissen gar nicht, wo sie vielleicht landen und hätten mit dem Verstand, wären sie da gar nicht hingekommen. Ich glaube, das ist ja auch nochmal wichtig, dass du das ja auch nochmal so sagst. Es gibt ja diese Wanderung und dann kommen die unbewussten Sachen und die führen dich irgendwo hin, wo du übers Nachdenken einfach nicht drauf gekommen wärst. Und da gibt es dann die Lösung vielleicht oder auf jeden Fall einen Perspektivwechsel.
Ja, und was auch noch, glaube ich, ein wichtiger Aspekt ist, also das eine ist, wie gehe ich damit um, wenn sich der Wunsch nicht erfüllt, aber wenn er sich erfüllt und ich habe diese Arbeit gemacht, dann auch das zu sehen, wenn ich dann so für mich Themen einfach bearbeitet habe und auch gelöst habe, ja, und sage, okay, damit muss ich mich gar nicht mehr herumschlagen, weil ich einfach mich dem gestellt habe und so, auch zu spüren, was für eine Mutter, ja, oder auch Vater, ja, dass ich da ja auch reifer in die Mutterschaft, Vaterschaft hineingehen kann, dass ich Dinge an mein Kind gar nicht unbewusst mehr weitergeben muss, was wir ja auch kennen, ja, dass Ängste über Generationen weitergegeben werden oder Themen, weil ich es einfach vorher schon für mich gelöst habe und mein Kind davon befreit schon auf die Welt kommen kann. Also es ist eine Win-Win-Situation.
Das ist ja auch nochmal spannend. Hast du auch Frauen, die dann nochmal bei dir bleiben oder die dann nochmal kommen? Dann kommen ja vielleicht neue Fragen ja auch oder neue Themen vielleicht.
Unbedingt, genauso wie du sagst. Also ich hab's, natürlich gibt es dann Zäsuren, ja, wo man sagt, klar, ja, jetzt bin ich mal mit Mama sein beschäftigt, ja, und so weiter. Aber ich hab's zu meiner großen Freude immer erlebt oder zum Großteil erlebt, dass sich die Frauen dann einfach melden und sagen, du, jetzt steht folgendes Thema an, schauen wir da gemeinsam hin, weil ich weiß, es hilft mir. Also die Persönlichkeitsbildung, die bleibt ja. Und zu merken, dass das einfach so eine nachhaltige Arbeit ist. Ja, es mag einen konkreten Anlassfall geben, aber es macht ja was mit mir ganzheitlich. Ja, und das ist nachhaltig. Und dazu sagen, da will ich einfach dranbleiben oder an einer anderen Stelle fortsetzen, passiert zum Glück ganz oft, ja.
Die ganze Arbeit ist tatsächlich ja nachhaltig und es hat eine Wirkung. Und erstmal eine innere und die hat dann mit der Zeit auch eine Wirkung im Außen. Vielleicht manchmal schneller, manchmal langsamer, nur diese Wirkung, die bleibt. Also egal, auch wenn sozusagen nur jemand nur einmal zu dir kommt oder einmal zu mir, so erlebe ich das, trotzdem bleibt die Wirkung bestehen.
Ja, genau. Also eine Frage, was mache ich denn mit dem, was ich gelernt habe? Ja, wende ich es auch an? Ja, lasse ich es nicht wieder ins Unbewusste rutschen, sondern integriere es in meinen Alltag? Ja, das ist ja oft ja auch so ein Thema zu sagen, das ist ja ganz schön, was ich da erfahre über mich, ja, und merke. Aber was mache ich im Alltag damit? Wie kann ich es transferieren? Und daran einfach auch zu arbeiten und zu sagen, das mir nutzbar zu machen. Ja, also so zur täglichen Routine will ich da jetzt nicht verwenden in dem Zusammenhang, aber einfach, dass das Teil meines Alltags ist, dass ich mir eben diese Kräfte bewusst mache und dass ich mir diese Wertgestalten herhole, dass ich mir diese Erkenntnisse immer wieder bewusst mache und so, damit es einfach in der Wirkung wachsen kann und bleiben kann und nicht irgendwie wieder wohin rutscht.
Hast du denn nochmal vielleicht was da bei dir im Alltag denn nochmal hängen geblieben ist? Besonderes, also was hat sich bei dir vielleicht noch mal stark verändert durch diese Arbeit?
Also ich als Mensch ganz stark, ja, ich habe sie ja auch kennengelernt als Klientin, das Ganze. Und ich merke einfach, wie ich jetzt denke, wie ich jetzt mit mir umgehe, mit meiner Umgebung umgehe und so. Das ist schon noch einmal, wenn ich so zurückdenke, wie ich früher mit Situationen umgegangen bin und heute, das ist wirklich 100:1. Und so ein Satz, den ich vor gar nicht so langer Zeit aus meiner inneren Welt so als Weisheit mitgegeben habe, der mich extrem prägt, ist dieses: Löse dich von deinen Vorstellungen, weil sie reichen ohnehin nicht für das, was wirklich möglich ist. Und das klingt extrem in mir nach und ich versuche so mehr als bisher, auch so ein Zauberwort, so ein Begriff, den ich immer wieder auch den Klienten mitgebe, mehr als bisher, dem nachzugehen und zu sagen, tatsächlich nicht mit einer konkreten Vorstellung in was hineingehen, sondern möglichst offen, weil ich dann einfach so viel mehr möglich mache, als wenn ich mit so einem engen Blick in was hineingehe. So, um auch wieder zu einer Geburt zurückzukommen, meine Hebamme hat mir damals auch gesagt, je unvoreingenommener und je offener du hineingehst, desto einfacher wird es sein. Weil wenn ich hineingehe in eine Geburt und sage, das muss unbedingt so und so ablaufen, so will ich, dass mein Kind auf die Welt kommt, und dann klappt es aus irgendeinem Grund nicht und es muss was anderes passieren. Das sind oft so diese Phasen in einer Geburt, wo es stecken bleibt, wo es schwierig wird. Und wenn ich jetzt hineingehe und sage, ich kann nur jetzt darauf vertrauen, dass ich alles habe, was ich brauche und dass ich in guten Händen bin und dass ich jemanden habe, der mich gut begleitet. Und dann schauen wir mal. Und wenn ich weiß, womit ich es zu tun habe, dann entscheide ich, wie ich darauf reagiere. Das ist einfach das Natürlichste und das Leichteste.
Also das kann ich nur bestätigen. Aus der Arbeit mit meinen Kursen habe ich die Rückmeldung auch bekommen, dass die Frauen dann oft sehr enttäuscht waren, wenn sie zum Beispiel eine Wassergeburt wollten und es ging dann nicht. Und es gibt ja, ich weiß nicht, ob es den in Österreich auch gibt, aber diesen Trend des Hypnobirthing, Da passiert genau das. Da wirst du sozusagen eingeschwungen auf deine eigene Weiblichkeit und deinen eigenen Prozess. Also auf deine quasi, ich sag jetzt mal, eigene Geburt. Das ist halt auch was sehr Individuelles ist. Und vielleicht, ich weiß ja gar nicht genau, wie das bei euch aussieht, aber wir können ja irgendwann mal den Kreissaal besichtigen und du kriegst durch die Hebamme verschiedene Optionen aufgeführt. Aber ich habe auch gedacht, naja, weiß ich denn, wie ich unter der Geburt bin? Das weiß ich ja gar nicht, ja. Das ist ja ein komplett neues Setting. Und die Erfahrung würde ich jetzt so nochmal bestätigen, was du sagst. Also je offener eine Frau dann da reingeht, desto einfacher weiß ich nicht, aber desto weniger wird sie vielleicht auch enttäuscht. So ist es dann ja auch. Man hängt ja oft dann an diesem Bild.
Ja.
Ich würde doch nochmal wissen, also gerne, was ist denn für dich, für die Sandra vor 10 Jahren und die Sandra jetzt? Was macht die denn konkret anders? Oder macht die was anderes? Oder woran merkst du das?
Ha, das ist so einfach jetzt gar nicht zu beantworten. Aber die Sandra jetzt hat sich einfach selber sehr viel besser kennengelernt. Ja? Also ich weiß einfach, ich merke schneller, hoppla, jetzt kippst du ein bisschen so, also jetzt wieder von den typischen Eigenschaften, jetzt wirst du gerade ein bisschen tragisch oder jetzt tust du dir gerade ein bisschen leid. Und kann dann aber auch so ein bisschen schmunzeln über mich. Ja? Also zu sagen so, ja, also einfach auch dieses liebevoll in den Arm nehmen von meinen Schwächen und zu sagen, ja, okay, aber du weißt doch, du hast auch gelernt, dass es viel befreiender und viel hilfreicher ist, wenn du jetzt nach vorne gehst und sagst, okay, das packe ich jetzt an, dass dir das viel weniger Kraft kostet, dass dich das viel weniger Kraft kostet, als wenn du dich jetzt einmal wie ein verletztes Reh zurückziehst, zum Beispiel. Mhm. Ja? Dass ich auch gelernt habe, einen zweiten Blick zu riskieren, ja, nicht vom ersten Blick und von den Annahmen gleich hineinzustolpern in eine Situation oder in eine Diskussion, sondern dass ich einfach gelernt habe, mir die Zeit zu nehmen, hinzuhören, zu warten, weiß ich denn jetzt schon wirklich alles Notwendige, um die Situation einschätzen zu können, dass ich offener geworden bin für die unterschiedlichen Weisen, wie Menschen reagieren auf eine Situation, dass ich nicht gleich sage, na gut, ich meine, der hat es ja jetzt wohl nicht verstanden oder so. Ja? Also wirklich immer mehr zu lernen, bei mir zu sein und aus meinen Stärken heraus. Also dass ich auch mich nicht scheue zu sagen heute, das und das kann ich richtig gut. Ja? Ich bin geduldig, wenn es schwer wird zum Beispiel. Ich glaube, ich kann gut zuhören. Ich bin ein empathischer Mensch und so weiter. Ich bin auch ein spiritueller Mensch. Für mich ist das wichtig. Ja? Für mich ist das eine ganz wichtige Grundlage zu wissen, da ich bin gehalten, letztlich und so weiter. Ja. Das sind Dinge, da bin ich heute frei, drüber zu sprechen. Das war früher nicht so.
Okay, das heißt, du hast auch jetzt für dich sozusagen schon die Freiheit entdeckt, überhaupt darüber reden zu können. Mein Bild war gerade eher so ein ganz praktisches, ja. Ich kam mir gerade so ein bisschen schlecht vor, wenn ich hier manchmal nochmal wieder meine Kinder anraunze und trotz langer Weiterbildung. Und das ist aber tatsächlich dann ja auch die Nachwirkungen, würde ich sagen können, okay, die Abstände werden immer länger und die Ausschläge werden immer weniger. Also ich reg mich dann kurz auf und dann passiert das, was du so beschreibst. Ja, ah ja, komm, ne, jetzt, der Film läuft wieder, abregen, atmen, okay, anders reagieren. Das funktioniert jetzt zum Beispiel bei mir gut, also jetzt ganz konkret. Hast du das auch? Kannst du das auch so? Hast du auch sowas zum Beispiel bei deinem, also ich sage jetzt mal einfach bei deinem Kind oder bei deinem Mann oder bei einer Freundin, wo es vielleicht nochmal anschaulich an einem Beispiel wird?
Ja, also ganz konkret in der Kindererziehung finde ich das essentiell, ja, also dass ich einfach sage, was will ich denn meinem Kind vorleben? Und ich will meinem Kind ja gar nicht vorleben, dass ich immer alles im Griff habe. Ja, ich möchte mich gut im Griff haben, gar keine Frage. Aber es passiert halt mal, dass man die Nerven schmeißt oder nicht souverän reagiert auf eine Situation. Ja. Ich finde es auch völlig normal zu sagen, bei aller Wunscherfüllung, ja, ich hab mir dieses Kind so gewünscht. Und trotzdem darf ich auch mal sagen, weißt du was, ich mag jetzt einfach nicht mehr. Es ist 8 Uhr am Abend, es ist jetzt genug, bitte geh ins Bett, ich will jetzt einfach meine Ruhe haben. Das finde ich, darf ich machen und das gehört dazu, weil ich will auch meinem Sohn oder unserem Sohn auch vorleben, so bitte hör auf deine Bedürfnisse, hör hin. Ja? Und wenn ich jetzt als Mutter so tue, als wäre ich immer 24 Stunden voll im Einsatz und voll einsatzbereit, gibt das ja auch ein falsches Bild. Das ist mir zum Beispiel wichtig und auch, dass ich sagen kann, es tut mir leid. entschuldige, da war ich einfach, da habe ich nicht richtig reagiert. Das muss man auch einem Fünfjährigen sagen und nicht erst einem Erwachsenen. Weil ich kann nicht von ihm erwarten, dass er sich entschuldigt, wenn ich es nicht tue. Und solche Dinge. Und dieses Bewusstsein, ja, das ist zum Beispiel auch etwas, das hätte ich früher so in der Form ganz sicher nicht gehabt. Ja. Und auf der anderen Seite für mich auch zu merken, was ich so schätze an meiner Partnerschaft mit meinem Mann zum Beispiel, dass ich auch darauf schaue, was brauche ich denn? Ja, dass ich mich nicht so, dass das einfach eine echte Partnerschaft auf Augenhöhe ist. Ja, da gibt es natürlich Phasen, wo der eine Vorrang hat quasi als der andere. Es ist immer so, aber dass ich auch merke, ich kann so sein, wie ich tatsächlich bin und auch ausdrücken, was ich gerade, wie es mir gerade geht. Und ich habe da jemanden, der genau darauf reagiert und nicht auf das, was ich ihm gerade zeige oder ihm vormache oder so. Ja, also, dass ich einfach aufrichtig bin, mir selbst gegenüber, aber eben auch meinem Partner.
Das ist ja auch das, was viele Familien aktuell auch umtreibt, gerade auch im Lockdown. Ne? Da geht es ja auch im Grunde genommen um Bedürfnisse, das merke ich bei mir selber ja auch. Also was brauche ich denn jetzt, wenn wir hier alle in der Wohnung zusammengefercht sind? Wie gehe ich jetzt damit auch wieder neu um? Hier im Altbau, alles ist hellhörig. Ja, das sind ja auch nochmal wieder neue Herausforderungen. Wie reagiere ich da? Wie nehme ich da meine Bedürfnisse wahr? Ist, glaube ich, auch nochmal anders, als wenn jetzt der Alltag normal wäre. Und auch mit dem Partner gibt dann wieder neue Herausforderungen, denen es sich zu stellen geht, als eben jetzt im normalen Alltag, wenn alle Schule haben und alle arbeiten gehen und nicht alle zu Hause hocken.
Das ist ein gutes Beispiel, wenn du das sagst, sich auch einstellen können auf eine Situation. Ja, weil ich kann natürlich jetzt darüber jammern, dass ich von der gewohnten Normalität weit weg bin, aber dann sitze ich dort und jammer und ich habe sie nicht. Und das macht es natürlich ganz eng und ich bin nur auf das konzentriert, was gerade nicht ist. Und wenn ich jetzt sage, okay, die Situation ist eine andere, jetzt schaue ich mir mal an, was brauche ich denn jetzt in der Situation? Was ist denn die Situation? Die ist ja auch für jeden sehr unterschiedlich. Ja? Dann bin ich automatisch schon wieder ein bisschen weiter, selbst wenn es gerade ein bisschen eingeengt ist im Alltag draußen. Aber ich habe trotzdem wieder den Blick ein bisschen weiter und so. Also sich einstellen auf neue Situationen und nicht so am Alten auch so festhängen.
Da bin ich ganz bei dir. Und doch glaube ich, ich hätte das, wenn ich nicht die ganze Vorarbeit gemacht hätte, wahrscheinlich nicht so schnell so sehen können. Und manchmal gelingt es mir auch noch nicht so. Ich habe halt da gemerkt, okay, ich hole mir jetzt meine Ruhe zum Beispiel bei Abendspaziergängen, wo abends nichts los ist und dann ist es ruhig. Nur, das hat ja auch ein bisschen gedauert und da auch nicht zu verzweifeln und mir auch selber immer zu sagen, komm Katharina, du hast Ressourcen, Moment. Also bei mir will das auch eingeübt worden sein, ich brauchte dafür ein bisschen und ich bin jetzt dankbar, dass ich das hatte und auch noch bin, mir auch Hilfe zu holen, wenn ich weiß, okay, jetzt ist gerade ganz furchtbar, jetzt brauche ich doch noch mal einen Blick von außen.
Natürlich, ja, also das ist jetzt, sind die wenigsten, die das dann so bewusst haben, ja, weil das einfach bei uns im Alltag einfach so wenig Thema ist. Deshalb finde ich so einen Podcast wie ihren habt so wertvoll, weil man einfach mit seinen Ideen und Gedanken und so seinem Blick auf eine Situation einfach auch andere Leute erreichen kann und die können hinhören und sagen, ah, das ist aber spannend oder das funktioniert für mich nicht so. Selbst wenn sie sagen, funktioniert für mich nicht so, haben sie ja schon wieder ein bisschen mehr Klarheit gewonnen über was funktioniert und was nicht. Also dieses wirklich, drum ist mir dieses drüber sprechen auch so wichtig geworden, damit immer mehr Leute einfach auf die Idee kommen, da lohnt sich's drüber nachzudenken oder hinzuspüren oder eben sich Hilfe zu holen und einfach da ins Gespräch darüber zu kommen, auf die eine oder andere Weise. Ganz wichtig, ja. Also Viktor Frankl hat immer von den goldenen Fußspuren gesprochen, die wir irgendwie, die uns in unserer Verantwortung sind, dass wir hinterlassen. Also meint damit, das, was wir gut können, muss in die Welt hinaus, ja? Weil wenn wir es nicht tun, dann geht es einfach unwiederbringlich verloren. Und insofern denke ich mir, wir haben da was Wertvolles entdeckt, jeder auf ihre Weise. Und deshalb ist es gut, wenn wir es rausbringen und drüber sprechen und anderen Leuten die Möglichkeit geben, für sich selber auch da was zu entdecken und was rauszunehmen.
Ja, das ist schön, dass du das nochmal sagst. Das ist auch dann ja tatsächlich, würde ich einfach mal sagen, ein runder Abschluss. Sonst könnte ich, glaube ich, mit dir noch 3 Stunden sprechen.
Ja, das stimmt.
Und das können wir aber gerne auf jeden Fall nochmal wiederholen, dass auch ja, bei Agnes und mir dieses Anliegen ist, zu schauen, wie funktioniert das denn, wenn man sich jemanden zur Hilfe holt und was passiert in einem da drin. Und das ist tatsächlich auch mein Anliegen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir uns nochmal unterhalten oder vielleicht du ja auch mit Agnes. Das ist ja auch möglich. Auf jeden Fall dieser Austausch und dieses Bewusstsein zu schaffen, hey, es gibt eine Lösung und es gibt einen anderen Weg. Ich habe ihn halt spät kennengelernt und viele junge Leute sind da ja schon eher auf dem Weg, habe ich manchmal den Eindruck. Und trotzdem ist es noch immer nicht genug verbreitet, dass es diese Möglichkeit gibt. Finde ich auch sehr schön. Und deswegen auf jeden Fall danke, dass du da warst. Das freut mich sehr.
Danke für die Einladung. War ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Dankeschön.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Und ich nehme auf jeden Fall mit, ich weiß ja nicht, was dir noch so hängen geblieben ist, aber diese Idee von, wie beantworte ich das für mich selbst im Inneren, das nehme ich nochmal mit. Also das ist tatsächlich sowas, was eine super schöne Frage ist und worauf habe ich Einfluss, auch wenn es, genau wie auch im Lockdown, auch wenn es klein erscheint, aber es gibt immer was, was machbar ist und wo ich Einfluss habe und selbst wirksam werden kann. Das nehme ich auf jeden Fall heute nochmal mit. Vielen Dank dafür, Sandra.
Danke dir, Katharina. Danke.
Hast du sonst auch noch was, was du mitnimmst oder was dir nochmal anders ins Bewusstsein gekommen ist heute?
Ja, es ist einfach nur wieder so diese Bestätigung, dass es verschiedene Wege, verschiedene Ansätze gibt, aber wenn es einfach um dieses zutiefst Menschliche geht, ja, dieses wie kann ich denn zu so einem starken Lebensgefühl kommen, reden wir im Grunde alle über dasselbe. Und es geht darum, dass man für sich den Weg findet, der einfach einem am meisten liegt. Ja, da geht es um natürlich auch um die Sympathie der Menschen gegenüber, mit dem man in den Austausch geht. Aber es geht im Grunde immer um selber. Und ich finde das wahnsinnig schön, weil es einfach so was Verbindendes gleich hat. Und in Zeiten wie diesen, wo man das Gefühl hat, dass die Verbindung ein bisschen verloren geht, ist es einfach schön zu sehen, dass wir da alle vom gleichen gemeinsamen Nenner sprechen.
Ja, das finde ich auch. Ist auch nochmal eine schöne Zusammenfassung von, egal wie die Wege sind. Und es geht darum, ist man gegenüber, kann ich mich dem anvertrauen und da sind wir halt alle anders. Der eine kommt zu dem und der andere kommt dann zu dem. Das findet sich dann ja auch in der Regel.
Mhm. Ja, bei allem, mein Professor hat auch immer gesagt, bei allem Suchen muss man sich dann auch irgendwann das Finden erlauben. Ja, also dass ich auch irgendwann eine Entscheidung treffe und zu sagen, das ist für mich das Richtige. Ja? Frankl ist genial. Ich bin froh, dass ich bei Uwe Böschemeyer gelandet bin, bei seinem Schüler, weil er zu dem Geistigen, zu dem Kognitiven so ganz stark auch das über die Wertimagination die Gefühlsebene hineingebracht hat und dieses wirklich in diese Verbindung hineingehen, also auch diese Möglichkeit der Wertimagination. Das ist einfach für mich, war mir von Anfang an klar, da bin ich am rechten Fleck. Ich weiß noch vom ersten Ausbildungswochenende an, habe ich gesagt, das ist es jetzt, gewusst, das ist es. Ja. Also einfach auch einmal sich erlauben, wo anzukommen und von dort aus zu wachsen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig.
Das nehme ich, glaube ich, jetzt nochmal für mich mit.
Ja, ich bin gespannt, mit welchem Begriff du dann das nächste Mal, welche Bezeichnung für dich du das nächste Mal kommst.
Ja, wer weiß. Ja, ich tatsächlich auch, aber das waren jetzt nochmal schöne Impulse auch für mich. Dieses Ankommen, sich auch selbst erlauben, sozusagen in einer spirituellen oder geistigen Heimat, wo auch immer. Und dann für sich oder ich jetzt für mich nochmal einen Begriff zu suchen, wo ich mich mit am meisten im Einklang befinde. Und du hast ja selber auch gesagt, du hattest diese geistige Hebamme, aber jetzt wird die immer größer oder immer, das Fundament wird immer stärker, so verstehe ich das gerade. Ja. Und vielleicht habe ich das auch schon und ich muss mal schauen, welchen Begriff stärke ich denn vielleicht mehr. Mal gucken, ich lasse mich überraschen.
Können gern dazu imaginieren, wenn du möchtest.
Aber nicht jetzt.
Nicht jetzt, nein. Beim nächsten Mal.
Ja, in diesem Sinne, liebe Sandra, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.
Gleichfalls. Ich freue mich. Alles Liebe, eine gute Zeit.
In diesem Sinne, tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank, dass du unserem Gespräch bis hierhin gefolgt bist. Wenn du jetzt vielleicht zu denjenigen Frauen gehörst, die von einem unerfüllten Kinderwunsch betroffen sind, dann freut sich Sandra über deine Kontaktaufnahme unter info@wertreich.at. Weitere Infos findest du natürlich auch auf ihrer Webseite unter wertreich.at und in unseren Shownotes. Wenn du dein Wissen vertiefen willst, findest du weiterführende Links und Literatur dort auch. Falls dich etwas anderes in der Folge berührt hat oder du denkst, Mensch, jetzt ist die Zeit gekommen, um dein Leben in die Hand zu nehmen und du dir nun einen schönen persönlichen Austausch wünschst, damit es vielleicht schneller geht, Antworten auf Fragen zu bekommen, die du schon lange mit dir herumschleppst, dann laden wir dich herzlich ein, mit einer von uns im 1:1-Coaching deine Situation zu klären und zum Beispiel zu schauen, was wäre ein guter erster Schritt für dich. Im ersten kostenfreien Erstgespräch klären wir mit dir, ob wir dich auf deinem Weg aus der Krise zu mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben begleiten können und besprechen die Rahmenbedingungen. Wenn du mit Agnes Kontakt aufnehmen willst, schreibe eine E-Mail an agnes@quasselstripperinnen.de. Mich erreichst du unter der E-Mail-Adresse katharina@quasselstripperinnen.de. Du hast Fragen, Anregungen oder Kommentare zu dieser Folge? Dann schreib uns doch per Mail an liebe@quasselstripperinnen.de oder eine DM auf Instagram, wo wir uns freuen, wenn du uns folgst. Dort findest du auch noch mehr Anregungen zu dieser Folge. Herzlichen Dank an dich und bis zum nächsten Dienstag. Deine Agnes und Katharina.